Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends von 2025. Heute diskutieren Managementberaterin Karin Bacher, Konstanze Geismeier, Teamlead CRM bei den Bergfreunden und Julia Skrobeck, CRM-Consultant von und bei CleverAct darüber, ob kontextbasiertes Marketing der Schlüssel zu relevanten Kundeninteraktionen ist oder nicht. Viel Spaß beim Zuhören.
Schön, dass ihr da seid, dass ihr in der nächsten Session mitmacht. Wir kommen von meiner Seite aus. Ich bin Karin Bacher, ich bin Managementberaterin und beschäftige mich sehr viel mit Organisationsentwicklung, mit Veränderung. Und darunter fällt natürlich auch die digitale Transformation und Marketingstrategien. Heute bin ich hier mit zwei hochkarätigen Expertinnen, einmal die Julia Skrobeck und dann die Konstanze Geismeier. Und die stellen sich nachher selber vor. Ich erzähle erstmal so ein bisschen, um was geht es heute und warum mache ich damit als Managementberaterin. Ja, wir haben eine Zeit, wo wir in Märkten unterwegs sind, die gesättigt sind. Und wie jeder im Marketing und darüber hinaus weiß, die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer und Nutzerinnen wird immer geringer. Generischer Content, das wissen wir auch, reicht längst nicht mehr aus. Wer heute Kundinnen gewinnen, aber auch halten will, der muss Kontext verstehen, was das bedeutet. Das diskutieren wir heute gemeinsam. Daten intelligent nutzen und Personalisierung nicht als Option, sondern tatsächlich als strategisches Muss begreifen. Erst dann können wir sagen, wir sind auf einem guten Weg. Kontextbasierte Kommunikation, das ist also Marketing, das individuell auf Nutzerverhalten, Zeitpunkt, Ort, aber auch auf Endgeräte reagiert, und zwar in Echtzeit und kanalübergreifend. Und das ist natürlich eine extrem spannende Geschichte und alle fragen sich, wie wird das denn funktionieren? Wir werden als Unternehmensberater immer wieder vor diesen Fragen gestellt und wir stellen fest, dass viele unserer Kunden überfordert sind mit dieser Aufgabenstellung. Das wirkt wie ein riesiger Berg und wir klären heute auf, dass es gar nicht so riesig ist, sondern dass die richtigen Schritte zur richtigen Zeit gemacht werden dürfen und sollen. Und dann klappt das auch für kleinere mittelständische Unternehmen. Warum ist das für mich als Beraterin also interessant? Klar, Personalisierung zahlt direkt auf Geschäftsziele ein. Ja, und ich bin ja sehr KPI-getrieben als Beraterin. Das heißt, Conversion Rates, Kundenbindung, Customer Lifetime Value. Das sind die Sachen, die für mich spannend sind und natürlich, die unsere Kunden dann nutzen sollen. Genauso, was ich eben schon angedeutet habe, viele Kunden schwanken so ein bisschen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Sie wollen personalisieren, aber es fehlt an System, Konzept, technisches Know-how oder auch technische Umsetzung. Und dann auch so ein bisschen der Widerstand bei einzelnen Mitarbeitenden und auch die Angst davor, die KI oder die Digitalisierung klaut mir meinen Arbeitsplatz oder macht mich selbst nicht mehr so wichtig. Das sind die Themen, die wir uns beschäftigen. Und jetzt übergebe ich sehr gerne an meine beiden Kolleginnen, an die Julia und an die Konstanze, die sich vorstellen. Und da steigen wir auch gleich ein in die Diskussion. Julia, möchtest du beginnen mit der Vorstellung?
Danke, Karin. Und auch hallo von mir in die Zuhörerschaft. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein und zu diskutieren. Zu meiner Person. Mein Hintergrund ist durch und durch CRM getrieben, große Kundendaten analysieren, segmentieren, Next Best Offer schaffen. Mein Background ist Zalando eine längere Zeit, gefolgt von Eventim. Die letzten 5 Jahre war ich als Beraterin selbstständig für Startups, Scale-Ups, aber auch Corporates. Alles rund um Kunden, Datenoptimierung, um relevante Kundeninteraktionen datenbasiert zu schaffen. Also man könnte ganz klassisch vom datenbasierten Marketing sprechen. Ja, und seit Anfang diesen Jahres bin ich als Director Product Engagement Marketing bei HRS beschäftigt, Hotelbuchungsplattform mit Hauptstandort in Köln. In der Regel trifft man mich im Umland von Berlin und freue mich immer, Kundendatenfragen zu bekommen und als Herausforderung dann auch zu lösen. Ja, genau. Ich glaube, wir werden ganz schön mit Beispielen und Inhalten und Herausforderungen heute die Runde mal inhaltlich füllen. Dann gebe ich ab an Constanze.
Genau, mein Name ist Constanze. Ich bin Teamleiterin E-Mail-Marketing und CRM bei den Bergfreunden seit jetzt 3 Jahren. Durfte da in den letzten 3 Jahren das ganze Thema wirklich, ich glaube, vom relativ stark Gießkannen ausgerichteten E-Mail-Marketing, aber auch sehr erfolgreichen E-Mail-Marketing immer weiter eben in die Richtung CRM und Personalisierung bringen.
Sehr schön. Dann freue ich mich auf ganz viele Praxisbeispiele, wie es die liebe Julia angekündigt hat, und starte einfach mal mit meiner ersten Frage. Personalisierung ist in aller Munde gerade, aber was heißt kontextbasiert, konkret in der Praxis? Und welche Beispiele habt ihr denn dazu, wie ihr Kontextdaten gewinnbringend bei euch umsetzt, einsetzt und möglichst auch mit einigen vielleicht auch Fails schon, was man auf keinen Fall machen sollte bei der Einführung. Wer möchte starten? Machen wir gleich mit Constanze weiter.
Ich glaube, Constanze ist gerade eingefroren. Deswegen würde ich mal...
Dann übernimm doch mal bitte, Julia.
Ja, aber gerne. Die kommt bestimmt gleich wieder. Ja, genau. Was heißt kontextbasiert überhaupt? Also wir sind ja unter dem Deckmantel Personalisierung, personalisierte Interaktionen schaffen. Und was heißt das? Relevante Interaktionen, würde ich sagen. Und wann sind Interaktionen relevant? Wenn sie passend zum Bedürfnis des Kunden sind, wenn sie zum Kontext passen, in dem der Kunde sich gerade bewegt. Und kontextbasiert heißt demzufolge, warum bin ich als User gerade hier und jetzt beispielsweise auf der Website? Ich nehme jetzt mal Hotelbuchung, das ist für mich gerade relativ nah. Wir haben es mit dem Zielmarkt in Deutschland und Geschäftsreisenden hauptsächlich zu tun. Also ist der Kontext meines Users auf der Seite höchstwahrscheinlich, ich möchte eine Geschäftsreise buchen, ich brauche hierfür ein Hotel. Und demzufolge möchte ich ja dann auch diesen Kontext aufgreifen und schauen, Mensch, was kann ich denn jetzt meinem User anbieten? Natürlich eine normale Hotelsuchleiste, ich glaube, das ist der Klassiker. Aber natürlich kann ich jetzt auch interagieren, wenn ich merke, ach, es wird in einem Bereich gesucht, an einem Ort, wo gerade eine Messe stattfindet. Die Preise der Hotels werden relativ hoch sein. Vielleicht habe ich sogar ein Sonderkontingent und könnte jetzt eben kontextbasierend interagieren und fragen, kann es sein, dass du ein Hotelzimmer für, ich nehme jetzt mal ITB in Berlin, zu diesem Zeitraum suchst? Dann komm doch mal hier auf eine andere Seite. Hier hast du Spezialkontingent extra für Messebesucher. Und jetzt eben ganz schick, vielleicht, wenn du ein Ticket hast, dann werden diese Raten für dich freigemacht. Das wäre dann ganz klassisch im Kontext geblieben für diese Suche, sofern ich das identifizieren kann. Und wie funktioniert das? Ohne Daten, ohne den technischen Unterbau, die Daten auch auslesen zu können und dann aber auch wieder aktivieren zu können, wird das schwierig. Und das bedeutet in der Regel entsprechend zu tracken oder auch den Kunden oder den Nutzer relativ gut profilieren zu können, heißt gegebenenfalls auch auf Kaufhistorie zurückgreifen zu können. Ja, was war bisher von Interesse? Gibt es ein Profil, ein Präferenzenprofil, was ich jetzt in der Interaktion nutzen kann? Und ich bin jetzt bei diesem Website-Beispiel, das lässt sich aber natürlich auch auf andere Interaktionen übertragen, auch E-Mail-Marketing oder App-Push-Kommunikation. Heißt, ich bleibe jetzt bei meiner Persona des Geschäftsreisenden. Kenne ich die Kaufhistorie? Gibt es hier Präferenzen für Hotelkategorien, Destinationen, vielleicht sogar Hotelketten? Alles relevante Informationen, worüber wir Daten sammeln können und gegebenenfalls dann auch nutzbar machen können im Zeitpunkt der Interaktion. Wenn ich das kann, und das wäre zum Beispiel durch eben die Datenaufbereitung zu genau solchen müssen noch nicht mal Empfehlungsalgorithmen sein, aber genau dieses Mapping von Hotelkategorie, die ich jetzt anbiete, passt zu der Hotelkategorie, die in der Regel gebucht wird. hier ist ein Match und dann kann ich genau so auch zum Beispiel die Hotelauswahl treffen, die in diesem Moment angezeigt wird.
Sehr schön. Ich bin froh, liebe Konstanze, dass du wieder unter uns bist. Ich hatte eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, hast du was mitbekommen von dem, was...
Also ich glaube, ganz ähnlich, wie ich jetzt den zweiten Teil der Antwort von Julia gehört habe, im Sinne von, was interessiert den Kunden, was macht der Kunde? Und Julia, die eben da Hotelpräferenzen und Destinationen hat, ist es bei uns ganz klar, wie bewegt sich unser Kunde draußen? Die Bergfreunde bedienen eigentlich ein super breites Feld im Outdoor-Sport. Wir kommen ursprünglich vom Klettern, sind da aber ganz lange schon nicht mehr. Das heißt, wir bedienen Fahrradfahrer, Kletterer, Wanderer, alles Mögliche. Das ist so weit und dann kann man innerhalb eines Sportarts natürlich auch noch ganz unterschiedliche, Aktivität-Levels haben. Ne? Ich mache das als Genusswanderer oder ich mache große Tracking-Touren irgendwo auf 4.000, 5.000 Meter Höhe, das ist was anderes. Und ich glaube, das sind die Themen, die uns sehr interessieren. Wie kann ich aus Daten rauslesen, in welchem Kontext unser Kunde seine Produkte nutzt? Ich glaube, das ist für uns sehr wichtig. Und natürlich auch das Thema Lebenszyklus. Also da sind wir im ganz klassischen CRM. Ist der Kunde erst heute bei uns zum ersten Mal gewesen oder war der schon 10 Mal da? Weiß ich von dem total viel oder muss ich mir eigentlich noch vielleicht über andere Kunden, die sich ähnlich verhalten, eher noch zusammenreimen, was diesen Kunden interessieren könnte. Das sind so für uns die Themenbereiche, glaube ich, bei uns das relevant ist.
Finde ich total spannend, wenn ich direkt dazu was sagen kann, weil Lebenszyklus trifft es ja genau. Ne? Also wir haben es zum Beispiel mit Kunden zu tun, die sind einmalig da, die erreichen wir so nicht wieder. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, der treue Bergfreunde-Käufer, regelmäßig und schon seit Jahren loyal an diesen Shop gebunden, verortet euch als Kletterfreunde, Bergfreunde. Und ist es gewohnt, sein Kletterequipment zu kaufen. Jetzt bietet ihr mittlerweile aber gute andere Sachen an. Ja, und das finde ich jetzt ist dann eben genau der Ansatz auch, wo man sagt, Mensch, den Kontext, den scheine ich verstanden zu haben. Aber ich darf auch personalisiert und innerhalb dieses Kontexts inspirieren. Ja, und darf auch sagen, vielleicht habe ich das Pattern auch, also das Muster, das Kaufmuster auch bei anderen schon gesehen. Ja, andere, die frequent kaufen, sind dann gewechselt zu einer anderen Kategorie, die ihr mittlerweile im Angebot habt. Und so könnte ich das jetzt auch auf andere Nutzer übertragen. Und da sind wir dann auch wieder bei datenbasierten Ansätzen. Ja, ich spiegele quasi vorhandene Muster auf andere Kundengruppen. Oder aber ich nehme mir das auch raus und sage, ich habe zum Beispiel eine Marktforschung unternommen und habe unter unseren speziellen Kategorien Klettern herausgefunden, Mensch, das sind alles Genussmenschen. Ich biete mal für einen Cross-Sell oder Upsell besser gesagt, für den Kletterer plus seine Familie mal als Alternative die Genusswanderung an, weil da kann jeder mitmachen. Und das ist bestimmt gut, auch seine Freunde und Familie mal zu uns zu bekommen. Also ganz klare Business Opportunity, aber vielleicht auch genau das richtige Offer für meinen Kunden.
Genau, ich glaube, es muss darum gehen, eben zu verstehen, wie kann ich den Kunden viel stärker ganzheitlich abholen, weil das merkt man eben an den Mitarbeitern von den Bergfreunden. Man kann sich quasi Tag aus mit Klamotten von den Bergfreunden eindecken. Man braucht überhaupt gar nichts anderes mehr einkaufen. Und ich glaube, das ist total spannend, dass man die Kunden da abholt, wo sie eben im Moment sind, beispielsweise eben im Klettersegment und dann zu sagen, hey, aber du kannst auch mit uns wandern oder campen und so weiter und diese Zusammenhänge zu sehen. Und das ist total spannend und um da auch ganz offen zu sein, da haben wir auch noch nicht den allerletzten, der Weisheitsletzter Schluss gefunden, wie wir, also das sind Daten und am Schluss versuchen wir immer mehr daraus rauszulesen, aber das sind am Schluss eben nicht die Menschen, mit denen wir eins zu eins sprechen können, wir müssen immer nur Annahmen treffen und das ist tatsächlich gar nicht so einfach.
Ein gutes Stichwort oder zwei gute Stichworte: als Marke sollte man ja auch Menschen inspirieren, nur die Produkte zu kaufen, sondern auch in dieser Markenwelt abzutauchen und da zu bleiben. Was in meiner Beratungspraxis immer wieder hochkommt, sind aber so kleine Problemchen. Ja, ihr habt jetzt ganz viel von Daten gesprochen und Informationen zu den Kunden. Ja, in vielen Unternehmen zersplitterte Systeme, das heißt Datensilos.
Wir haben aber auch das Problem Datenschutz, wo wir jetzt auch immer wieder merken, dass einige Kunden sehr, sehr empfindlich reagieren. Die wissen ja zu viel über mich. Will ich das überhaupt? Will ich das alles preisgeben? Das sind jetzt zwei Fragen. Das eine sind eher die internen Themen mit den Datensilos und wo komme ich denn, habt ihr da gute Ideen, wie man dem entgegenwirkt? Und das andere ist natürlich das Thema die zunehmende Empfindlichkeit der Kunden, was ihre persönlichen Daten angeht. Seid ihr ja beide sehr stark von betroffen.
Ja. Genau, also das hatte ich ja auch gerade schon gesagt, so was ist eigentlich eine gute Voraussetzung? Das sind die Daten, nicht alle Daten, aber die Daten, aus denen ich Informationen heraus extrahieren kann, die ich wieder aktivieren kann für den Einsatz in einer Kampagne oder in einer Content zu Kunde-Mapping, also zu einer Ausspielung. Die brauche ich ja und brauche auch ein System, was in der Lage ist, mit diesen Daten zu kommunizieren und diese aufzugreifen. Und ich habe jetzt so Berater-like natürlich das Rezept, wie kann ich da jetzt rangehen, um diese Datensilos mal so ein bisschen aufzulösen. Und ne, da kommen dann so Themen wie Customer Data Platform, unterschiedliche Datenquellen so anbinden, dass ich erstmal eine Datengrundlage schaffe, um sie dann zum Beispiel in eine CDP zu bringen, eine Customer Data Platform. Und die Hauptaufgabe der CDP wäre jetzt eben rund um den Kunden ein Datenbild aufzubauen, was die unterschiedlichen Datenquellen zusammenbringen. Ja, was ist dafür notwendig? Da kommen wir jetzt ins Technische. Ne? Das ist nämlich nicht immer ganz einfach, weil ich ja beispielsweise aus dem Retail-Bereich ganz andere Kundenidentifier bis keine habe. Vielleicht muss ich das sogar erst implementieren, als im Digitalumfeld, im Online-Shop, wo ich mich gängigerweise per E-Mail erstmal registriere, um überhaupt kaufen zu können oder irgendwie interagieren zu können. Das heißt, da brauche ich erstmal einen Nenner gemeinsam, um auf dieser Basis das Kundenbild zu vervollständigen. Und ich spreche immer von dem Kundenbild und nicht von der Transaktion als solche, weil dieser Connect einfach hergestellt werden muss zum Kunden. Ich muss zum Kunden in Verbindung bringen, auf welchen Seiten war er unterwegs, für welche Kategorien interessiert er sich, was hat er tatsächlich gekauft. Ja, wenn ich da auch schon die Standards abbilde, bin ich ja schon einen großen Schritt weiter. Und dann kann man auf dieser Basis eben auch aufbauen und sagen, okay, ich kann hier rein datenbasiert natürlich auch Muster erkennen lassen. Ich kann mit Providern arbeiten, Marketing Automations, da gibt's ja viele da draußen, ich kenne so, weiß nicht, ob ich die jetzt nennen soll, weiß ich gar nicht. Nein, gibt es viele State-of-the-Art Provider, die auch Predictive Analytics anwenden können und eben nicht nur sagen können, Mensch, das letzte Kaufdatum war vor 100 Tagen oder vor 10 Tagen, er ist äußerst aktiv, dieser Kunde, sondern die auf dieser Basis auch schon RFM-Analysen anbieten und darauf predictive sagen können, Mensch, der nächste Kaufmoment sollte eigentlich in 10 Tagen passieren. Du kannst das als Trigger nutzen. Plus, wir haben auch noch eine kleine Reko integriert. Also das heißt, ich muss das gar nicht alles selbst zu Fuß bauen und kann mich dann zu Teilen eben auch auf Anbieter verlassen. Nichtsdestotrotz, die Datenbasis, die muss hergestellt werden und das am besten, also aus meiner Perspektive auch, nicht alles über einen Kamm scheren, sondern Use-Case-basiert vorgehen, damit man auch versteht, was möchte ich erreichen, was stiftet jetzt auch einen Kundennutzen, also mal vom Kunden her gedacht. Ja, was ist jetzt wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Warenkorb-Abbrecher-Mailing schicken möchte, weil das ein Revenue-Treiber ist, was muss denn der Kunde dann da drin sehen? Reicht es den Link zum Shop oder sollte das schon irgendwie sprechen mit dem Kunden? Und dann muss ich auch wissen, welche Informationen brauche ich wann, an welchem Ort, damit ich genau das ausspielen kann.
Ja.
Ich gebe gerne mal an Konstanze ab, auch wenn ich das Thema Datensensibilität noch gar nicht angesprochen habe.
Ich würde es tatsächlich ganz ähnlich sehen. Ich glaube, wenn man über dieses Thema kontextbasiert, personalisieren, insgesamt spricht, dann kommt man ganz schnell mit Anbietern in Kontakt, die einem sagen, was man alles toll und in Echtzeit und mit CDP und so machen kann. Ja, ich glaube, das geht. Aber ich glaube total, dass es wichtig ist, dass man diesen Weg Schritt für Schritt geht. Karin, du hattest am Anfang gesagt, dass CRM einem manchmal vorkommen kann wie ein Berg. Und ich glaube, das ist ein Berg. Das ist nur ein, aber jeder Berg ist besteigbar. Man muss nur gucken, in welchen Etappen. Und die Daten sind dabei das Wichtigste. Und ich bin auch bei dir, Julia, zu sagen, es muss Datensparsamkeit her. Ich kann nicht einfach nur anfangen und sagen, hey, wir machen hier Big Bang und wir integrieren einfach alles, was wir haben. Und das funktioniert nicht. Wir müssen anfangen, peu à peu Datenquellen anzuschließen. Und ich glaube auch ganz, also wir brauchen diese Single Source of Truth für Kundendaten. Die muss es sein. Aber brauche ich die in Echtzeit in meinem E-Mail-Marketing-Tool? Nee, die brauche ich nicht in Echtzeit in meinem Marketing-Tool an Tag 1. Wir verschicken beispielsweise bis heute Warenkorbabbrecher nicht in Echtzeit, weil wir die an den Zeiten schicken, wann der Kunde online ist oder seine E-Mails checkt. Ich brauche das nicht in Echtzeit in meinem E-Mail-Marketing-Tool. Ich habe das in meiner Datenbank und das rechnet mir, das schickt mir das dann rüber und dann passt es. Das Gleiche ist für Kundensegmente, wenn ich Interessenssegmente mache. Ja, wir können predictive machen und wir können nach vorne gucken. Wir können aber auch einfach anfangen, nach hinten zu gucken. Und dann haben wir schon so viel mehr, als viele haben. Und ich glaube, das ist das. Man muss sich erst mal mit den kleinen und mit diesen Basisthemen auseinandersetzen und damit vielleicht auch manchmal ein bisschen glücklich sein und sagen, hey, nee, ich kann noch nicht in die Zukunft gucken, aber ich kann nach hinten gucken und ich kann sagen, wie der AFM-Score heute ist. Und ja, irgendwie wäre es total geil, wir wüssten auch, wie der morgen einkauft. Und da sind wir zum Beispiel gerade dran, also wir entwickeln selber mit ein Machine Learning Modell, um genau dieses diesen Zukunftsblick zu haben. Aber wir haben ihn auch noch nicht. Ich gucke bisher auch noch in die Vergangenheit. Und das ist, finde ich, voll okay, weil es ist einfach ein Weg, solange man sieht, wo man hinläuft. Und was aber auch, ja, noch, sorry, dann würde ich nämlich noch kurz die Kurve zu der rechtlichen Basis machen, weil ich glaube, neben den Daten, die muss man quasi gleichzeitig mitziehen. Und es ist total wichtig zu verstehen, warum wir mit den Kundendaten was tun dürfen. Das ist für uns wichtig, weil ich glaube, da geht tatsächlich erstaunlich viel. Man muss es aber halt so umsetzen, dass der Kunde uns die entsprechenden Einwilligungen gibt. Und das funktioniert. Und trotzdem ist es, so wie du sagst, Karin, ist es, die Kunden werden tatsächlich sensibler. Und auch wenn sie irgendwo eingewilligt haben, man liest ja, wir wissen selber, dass wir diese ganzen Einwilligungstexte, so kurz sie sind und so lang sie sind, eigentlich nicht durchlesen. Und das kann schon durchaus zu Wut führen, wenn wir auch das Recht zu sehr ausreizen. Und ich glaube, das ist diese Balance aus beidem, die Rechtslage auszunutzen, sie aber dementsprechend auch zu kennen und zu implementieren, erst auf der Datenseite und dann auf der Kommunikationsseite.
Mhm. Und das würde ich auch nochmal aufgreifen. Es ist nämlich tatsächlich sehr spannend. Wir haben ja als Anbieter auch die Möglichkeit, also wir haben zum einen die Pflicht, beispielsweise Cookie Consent auch differenziert anzubieten und hier auch Transparenz zu schaffen. Genauso sind wir verpflichtet, den Kunden aufzuklären. Und das ist aber auch wiederum ein Enablement für den Kunden. Ja, die Möglichkeit, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und fair ist es aus meiner Sicht ja dann, wenn ich die Möglichkeit habe, beispielsweise diesen ganzen Text zu Cookie Consent auch durchlesen zu können. Machen das alle? Nee, wahrscheinlich nicht. Nimmt sich da jeder die Zeit für? Nee, wahrscheinlich nicht. Also kann ich doch auch als Anbieter sagen, ich klassifiziere das trotzdem so für dich, dass es für dich einfach zu konsumieren ist. Ja, dass du genau weißt, was du gerade consentest, also wo du gerade deine Bestätigung gibst. Und kann das jetzt jeder Kunde übersetzen? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Deswegen braucht es schon auch eine Nutzerfreundlichkeit in der Sprache, die ich dann hier wähle, wenn dieses Cookie-Banner aufpoppt. Bevor ich einfach sage, hier gibt's vier Kategorien, entscheide dich selber, kann ich durchaus einen Satz dazu schreiben. Und das habe ich auch in einem E-Commerce-Shop so mit implementiert, wo wir einfach auch eine höhere Zustimmungsquote dann gesehen haben, weil wir transparent gemacht haben, was passiert. Und genauso die Datenschutzerklärung ist jetzt natürlich auch ein rotes Tuch. Warum sollte ich mir das als Kunde durchlesen? Wenn ich das aber gut strukturiere und dem Kunden somit ermöglichen kann, mal einzuchecken, was darf jetzt der Anbieter, mit dem ich gerne unterwegs bin, und was darf der eigentlich nicht, dann kann ich mich auch damit besser auseinandersetzen. Und da ich sehe nach wie vor viele verklausulierte Datenschutzerklärungen, die einfach nicht klar und straight sagen, das ist das, was wir mit deinem E-Mail-Consent machen. Das ist das, was wir dürfen, wenn du kaufst, weil das berechtigt uns beispielsweise auf UWG-7-Basis, dich zu kontaktieren. Wir bleiben aber in dem Rahmen und wir machen das hier auch transparent. Und das finde ich dann auch wichtig, genau dafür den Kunden und uns als Menschen eben auch zu befähigen, da eine Aussage treffen zu können. Und dann brauchst du vielleicht auch solche Runden. Ich weiß es nicht, vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen mehr als reine Cookie-Consent und Datenschutzerklärung, um das ein bisschen salonfähiger zu machen.
Ja, und ich glaube, dazu fängt es an, dass wir uns als CRM-Mitarbeiter auch einfach trauen, mit der Rechtsabteilung ins Gespräch zu gehen und zu glauben, dass da was bei rumkommen kann und dass es nicht der große Feind ist. Das habe ich immer wieder den Eindruck, dass man eher Angst hat, mit der Rechtsabteilung zu sprechen, weil dann dürfen wir ja gar nichts mehr oder die Texte werden so lang und so. Und da kann ich wenigstens für unsere Rechtsabteilung sprechen, dass das eine ganz tolle Zusammenarbeit ist und dass wir eigentlich den Eindruck haben, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dass eben Business und Rechtsabteilung da zusammenarbeiten, dann kommt auch vorne für den User vermutlich was viel Entspannteres raus, weil eben übersetzter in nicht hochverklausulisiertes Deutsch.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also jedes Mal, wenn ich auf Vorträgen bin von Anwälten, was ich sehr gerne mache, um zu wissen, gegen wie viele Gesetze ich gerade wieder verstoßen habe. Es ist dann aber auch wichtig, das zu transportieren zu meinen Mitarbeitern und zu sagen, wir machen das trotzdem, auch wenn wir da so, sage ich mal, nicht so ganz auf der 100% Spur des Anwaltes sind, weil sonst können wir gar kein Marketing mehr machen. Sonst dürfen wir nur noch Postkarten verschicken und das bringt auch nichts. Und dann das Zweite, was ganz wichtig ist, wenn wir mit unseren Kunden reden, dass wir das auch in deren Sprache machen und nicht in Paragraphendeutsch, was keiner versteht.
Ja.
Zwischenmitteilung an die Regie. Ich sehe keinen Chatverlauf. Also falls es Fragen gibt aus dem Publikum, sehe ich die leider nicht.
Ich kann so sehen, Karin. Ich kann doch mal, soll das mal eine Frage so lesen?
Der Moderator gewechselt.
Nee, ich bin ja gerne Helferin. Ich kann ja mal die Frage vorlesen. Das finde ich ganz spannend. Vielen Dank für die Frage. Habt ihr Tipps, um die Effektivität einer Recommendation zu messen? Oder macht ihr das in der Regel über AB-Tests und den Blick auf Umsatzuplifts?
Wunderbare Frage.
Ja, also ich hab schon viel Recommendations insbesondere im E-Mail-Marketing und in der Website-Personalisierung implementiert. Und AB-Testing ist in der Regel das klassische Tool der Wahl, würde ich einfach mal so einloggen und sagen, yes. Letztlich eine Default-Sortierung oder Top-Seller-Sortierung versus die Personalisierung. Da kann man ja auch nochmal unterscheiden, wogegen teste ich jetzt eigentlich. Und am Ende geht es sicherlich um die Zielmetrik und das sollte am Ende der Abverkauf sein, also Orders, Bookings, whatever, oder der Umsatzuplift. Es lohnt sich ja aber doch, den Funnel zu betrachten und zu schauen, wiederum, von wo kommt der Kunde dahin? Also die Journey auch zu betrachten, von wo kommt der Kunde dahin? Was sieht er da und wie geht's weiter? Wie groß ist auch die Absprungrate? Wie hoch ist die Interaktionszeit mit dem personalisierten Element oder den Inhalten? Und dann erst zu gucken, was ist jetzt der Treiber für den Umsatzuplift? Weil das ist natürlich entscheidend, komplett im Blickwinkel auch zu behalten. Das heißt, es können auch andere Raten als Nebenmetriken, nicht nur können, sondern sollten, weitere Metriken herangezogen werden, um die Erfolgskennzahl richtig beurteilen zu können. Was gibt es noch, um Recommendation, die Effektivität zu messen? Muss ich jetzt auch ein bisschen kramern. Keine Empfehlung. Oder auch dann noch das Thema die Kommunikation rundherum. Also auch wirklich explizit zu machen, hier ist eine individuelle Produktempfehlung für dich auf Basis deines Verhaltens oder deiner Kaufhistorie. Versus andere interessiert auch oder das sind unsere Top-Empfehlungen für dich. Also dass man da auch nochmal mit der Kommunikation arbeitet und nicht nur mit dem Recommendation-Inhalt.
Also da würde ich vielleicht noch kurz ergänzen. Wir merken, dass es nicht nur um den Aufhänger geht, sondern dass es durchaus auch damit zu tun hat, wie viel Information ich mit ausspiele. Also wir haben eine Recommendation Engine bei uns in den E-Mails eingebaut und ganz rudimentär erstmal angefangen, da wurde halt das Produkt ausgespielt. Und wir können inzwischen aber auch Produkteigenschaften und solche Sachen dazu ausspielen. Also es kommt durchaus auch dazu, wie viel Informationen gebe ich dir schon im Newsletter. Das eine, und was wir auch gemerkt haben, ist es nicht an jeder Stelle sinnvoll, weil wenn du auf Kategorien, also kommt drauf an, wo du bist, ne? Aber manchmal sind Kategorien geben mehr Auswahl. Wenn ich auf ein Produkt komme, dann bin ich auf einem Produkt, wenn das Produkt nicht das Richtige ist, weil die Größe nicht da ist oder die Farbe nicht da ist, mich ganz schnell wieder weg. Das heißt, wir haben tatsächlich bei so einem, bei einem oder anderen AB-Test gesehen, dass die Klickraten, und deswegen ist es super wichtig, den Funnel anzuschauen, steigt, aber die Conversion tatsächlich gesunken ist. Genau, oder zumindest stabil geblieben ist, ja. Also von daher, ich würde auch, also wir machen es auch nur mit AB-Tests.
Ja, also ich bin da voll bei euch, bei einem unserer Kunden, der wollte schon Schuhe rausnehmen. Und dann hat sich rausgestellt, die gab es einfach nicht mehr in der beliebtesten Farbe und deswegen gab es die Rate am Schluss nicht. Ja, also dann gab es die wieder auf Lager und dann hat auch der Umsatz wieder gestimmt und die haben das Produkt rausgenommen. Ja, also da muss man wirklich genauer hinschauen und analysieren, woran liegt es denn wirklich, und da ist man manchmal aus Unwissenheit sehr schnell dabei, gerade wenn man damit anfängt, ja, die falschen Schlüsse zu ziehen. Danke für den Beitrag, war sehr wertvoll.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, was mich jetzt noch interessiert ist, und ich glaube auch viele unserer Zuhörer, in aller Munde ist ja die künstliche Intelligenz, und wenn wir jetzt an Echtzeitpersonalisierung denken, da spielt ja die künstliche Intelligenz zumindest in der Meinung einiger eine sehr große Rolle. Wie seht ihr das? Wo seht ihr denn da Chancen? Wie nutzt ihr die schon? Und wo seht ihr auch Grenzen?
Ja, ich habe mir tatsächlich auch dazu nochmal, also gerade weil es in aller Munde ist, KI wird überall eingesetzt und gerade KI in Echtzeitpersonalisierung ist ja auch tatsächlich hochrelevant. Ich habe mir nochmal ein, zwei Studien angeguckt, um mich mal ein bisschen zu kalibrieren. Wo stehen wir eigentlich in der Nutzung von KI im deutschen Marketingmarkt europaweit und im Vergleich zu den USA? Und die Studien, die ich gefunden habe, verheißen, dass wir bis zum Ende des Jahres 75% der Kampagnen mithilfe von KI unterstützt ausspielen. Und das finde ich ist ehrlich gesagt eine enorm hohe Zahl. Ja, ich habe auch hier natürlich generative KI genutzt, ja, um mich da so ein bisschen aufzuschlauen. Und dann gesagt, sag mal, ist das dein Ernst? 75%, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und in welchen Umfeldern heißt das denn eigentlich, dass die KI genutzt wird? Und auch in Deutschland, Fragezeichen, ist genauso in Deutschland wie in den USA auch. Wir sind hier schon genau ganz vorne mit dabei und der Trend ist nach wie vor steigend. Ich glaube, da können wir alle sagen, agree, aber 75%, was bedeutet das? Ja? Und genau, tiefer legen kann ich das jetzt nicht im Detail. Es wurde definitiv einiges genannt in Echtzeitpersonalisierung, was dann auch mit KI-gestützten Chatbots eben passieren kann. Und ich glaube, da sind wir auch in einigen Umfeldern richtig weit, dass dann auch noch Agents, also KI-basierte Agents angeflanscht werden, die dann auch auf die Kundendaten zugreifen können und somit den nicht nur den Kontext der Frage, sondern auch noch der Kundenhistorie oder der Stammdaten mit in die Interaktion einknüpfen können. Ja, also haben wir auch super Beispiele, wie Zoom die ganzen Kundenservice-Anfragen vollkommen runter reduzieren konnte von 90% auf, also von einer echt hohen Rate auf einen ganz geringen Anteil nur noch und somit massiv Kosten spart. Wie sieht es jetzt im Marketing aus? Und jetzt will ich versuchen, die Kurve zu kriegen in Richtung Echtzeitpersonalisierung im Marketing. Also da, was habe ich da für eine Vorstellung? Ich komme auf die Seite und sofort heißt es nicht nur, hallo Julia, schön, dass du wieder da bist, sondern es wird wahrscheinlich auch noch vorausgesehen. Ich habe zuletzt immer Geschäftsreisen jetzt im Hotelbereich gebucht. Jetzt geht's auf die Sommerferien zu. Also könnte man mir durchaus mal für meine vierköpfige Familie auch passende Angebote machen, weil irgendwann mal festgestellt, da wird relativ viel gesucht, gerade in Richtung Ferienhäuser oder Ferienwohnungen oder so an spannenden Destinationen. Und dann passt es auch noch total zu meinem Gefühl. Und da würde ich sagen, sind wir da schon? Wo setzen wir das genauso ein, wie das so KI-basierte Shopping Agents schon können, ja, dass sie dein Prompt übersetzen in sowas. Und da muss ich irgendwie sagen, I doubt it, dass wir da in wirklich durch die Bandbreite hinweg im E-Commerce schon da angekommen sind. Und was ich halt sehe in den unterschiedlichsten Umfeldern, in denen ich bin, natürlich wird KI angewendet, es werden Workflows automatisiert, es werden Kampagnenkalender erstellt. Die Automatisierung ist teilweise auch noch in weiter Ferne, weil dazu gehört es einfach auch zeitlich darauf zu stützen und zu sagen, ich kann x Prozent meiner Arbeitszeit auch dafür aufwenden. Ich muss nicht im Feuerlöschmodus im operativen Business nur sein, sondern ich habe die Zeit dafür, mich darum zu kümmern. Und da ist das Datenthema noch nicht mal angesprochen. Ja, also das heißt, ich glaube, dass wir im Sinne von, wir nutzen Machine Learning, Predictive Modeling, wir können Recommender implementieren, dass wir da richtig weit vorangeschritten sind, dass wir da auch einen hohen Grad, glaube ich, dahinter schreiben können, 60% plus, meinetwegen 70% plus. Aber dass das alles KI-generiert passiert, würde ich sagen, nö, ne? Würde ich meine Wette setzen, da sind wir weitaus drunter. Nichtsdestotrotz sehe ich gute Alternativen bereits von Vendoren, also von Marketing-Tech Tools und Anbietern, die hier schon richtig große Schritte nach vorne machen. Und ich glaube, das ist halt die Chance auch für Unternehmen, die lean aufgestellt sind, sich daran zu orientieren. Ja, habe ich ein Tool, vielleicht kann ich hier ein Modul anwenden, was von einem Anbieter zur Verfügung gestellt wird und das testen und dann auch mein Vertrauen aufbauen, um in Echtzeitpersonalisierung KI gestützt, was dann ja nochmal einen Mehrwert bieten muss zu ich habe einen guten Recommender, ja, also da muss ja nochmal mehr Kontext sein, dass das dann auch wirklich gut ist.
Ja, ich bin total beruhigt, weil ich habe die 75% gedacht, ach du Schitte, weiß ich nicht, ob wir da sind Ende des Jahres. Ich sehe es genauso, wir versuchen unsere Prozesse aktuell damit zunehmend zu optimieren, also hintenrum, wie wir arbeiten oder auch zum Beispiel eine Betreffzeilenoptimierung, eine Versandzeitoptimierung. Das sind Themen, die zunehmend in dieses Thema KI reinrutschen, aber wie gesagt, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, also wenn wir jetzt in unserem Tool die Versandzeitoptimierung nehmen, ich weiß nicht, wie viel KI sie da hinten dran haben oder nicht, und da komme ich zu dem Thema, also ich brauche die Tools dafür, um das zu machen. Und so ein Tool-Prozess ist gar nicht so einfach. Und also die bestehenden Tools, die ich habe, bei denen habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich übermorgen anfangen kann, meine Kampagnen völlig anders und hochpersonalisiert über KI aufzubauen. Also habe ich wenigstens noch keine Info dazu bekommen. Und deswegen, ich glaube, wir gucken uns zunehmend an, was es da draußen gibt. Und deswegen würde mich, wenn wir das machen dürfen, dann würde mich total interessieren, was für Anbieter du da im Kopf hast, die da schon spannende Themen in die Richtung haben. Weil wir gucken uns genau das an, nämlich zu schauen, okay, wo könnten wir Möglichkeiten haben, mit unseren KI in unsere bestehenden E-Mails einzubauen, und sei das eben eine Prozessoptimierung. Also was ich zum Beispiel denke, was super wäre, wir haben ja ganz viele Ländervarianten bei unseren Newslettern, wenn wir die nicht mehr erstellen müssen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine KI braucht, aber cool wäre es, wenn das mal jemand für uns machen könnte und ich nicht dauernd Menschen da hätte. Und dann hätten die nämlich Zeit, andere Themen zu machen. Das ist das eine. Und dann natürlich dieses Personalisierungsthema. Aber ich habe die Anbieter noch nicht gefunden, die sagen, ich komme morgen vorbei und wir machen das. Und bin aber gespannt und offen, was es da so geben wird.
Ja, das Beispiel, was du gerade bringst, die Länderübersetzung und Anpassung, ja. Das ist schon, es geht ohne KI, würde ich sagen, aber KI-basierten Übersetzern und auch tatsächlich die Integration macht Sinn. Und das habe ich jetzt, also wo finden wir das? In vielen Multiländer-Mobility-Plattformen oder wir auch E-Commerce.
Ja, wir haben die Problematik mehr mit den Links als mit den Übersetzungen tatsächlich. Also die
Veränderung. Ja. Und das bedeutet ja auch, dass die Preise mit der richtigen Umsatzsteuer ausgegeben werden, dass die Sprache passt, etc. Oder dass die unterschiedlichen Product Feeds dann auch genutzt werden. Richtig. Und auch da kann wiederum die KI ja helfen, dein Product Feed auf Vordermann zu bringen, aber dann muss es auch mit dem Shop zusammenpassen. Ja. Und über die Anbieter können wir uns gerne unterhalten. Gibt wirklich spannende, weil ich habe ein schönes Beispiel im Rewe-Kontext. Da wird über den Anbieter Stitch, meine ich, ist das, die Interaktion im Store personalisiert in Echtzeit, weil ja für den Rewe-Markt klar ist, wie ist der aufgebaut, wo sind welche zu finden und jetzt ist der User reingegangen, nutzt seine App und dann kann interagiert werden, Angebote zu dem, was du eigentlich suchst, noch extra ausgespielt werden oder auf Basis deiner Bons aus der Vergangenheit. Ja, und das ist schon auch stark und da ist auch eine KI dahinter, die dann eben auch kontextuell in Echtzeit personalisieren kann. So, das ist ein Beispiel, ne? Und ich glaube, das erhöht halt auch die Relevanz einfach für den Nutzer, diese App dann im Laden überhaupt zu nutzen.
Ja.
Wenn da eine passende Interaktion stattfindet.
Ja. Guter Hinweis. Sehr schön. Wenn ihr mal zurückdenkt oder auch aktuell oder auch euch den Markt anschaut, wo erlebt ihr denn derzeit die größte Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Sachen personalisierter Kommunikation? Was sind da so die Themen, wo ihr immer wieder denkt, oh mein Gott, schon wieder oder nochmal oder was sind da eure Erlebnisse, gerne auch aus Lessons learned und wie seid ihr dann damit umgegangen?
Ja, ich glaube, insgesamt reden wir wahrscheinlich seit 10 Jahren mindestens von Personalisierung im CRM-Bereich und E-Mail-Marketing und aber auch im POS, ja, also auch in den Läden selbst. Finden tut man es in Best Practices schon, aber ich kriege auch noch genügend Newsletter, bei denen außer dem Namen genau gar nichts personalisiert wird. Und auch wir verschicken da noch ganz schön viel drüber. Da kommt auch ganz schön viel Umsatz bei rum, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Es funktioniert trotzdem. Aber ich glaube, für mich ist die Diskrepanz immer da, wo ich dann denke, ja, ich weiß, was alles gehen müsste. Und oft scheitert es, glaube ich, vielleicht ja, also ich glaube, es ja scheitert hinten auch an den Daten raus, aber es scheitert auch an diesen Frontend-Personalisierungen. Und ich glaube, da könnte die KI echt einen Unterschied machen, weil welches Tool kann denn, ja, wir haben die Reco-Engines und ich glaube, das ist das, was funktioniert, weil da kannst du Bilder austauschen, aber ein Newsletter komplett zu verändern, gegebenenfalls auch eine Tone of Voice zu verändern, je nachdem, welchen Kunden du gerade ansprichst, das sind Themen, bei denen ich glaube, dass sie bisher einfach nicht gingen. Und ich glaube, das sind Themen, die sind schon eher die KI-Richtung. Und da bin ich gespannt, was kommt. Dieses ganze Generative, was erleichtert, mit diesen großen Datenmassen umzugehen.
Mhm. Ja, Big Data ist ja auch ein Thema, was uns in der Beratung auch immer wieder begegnet. Die Unternehmen haben teilweise unfassbar viele Datenmengen gesammelt. Viele davon sind dann auch nicht mehr aktuell und auch nicht unbedingt vollständig. Und dann will man mal eine Aktion fahren und muss dann erstmal Basisarbeit machen. Das ist dann immer etwas frustrierend für alle Beteiligten und zahlt nicht unbedingt auf ein gutes Bild im Marketing ein, wenn man dann mal schnell eben eine Aktion fahren muss und diese schnell eben wird zum Desaster, weil die Daten einfach nicht stimmen. Ne? Und zwar Basics. Haben wir alle schon gehabt, dass wir zurück auf Anfang, zurück auf Start mussten und dann erstmal schauen, okay, wie kriegen wir die Daten jetzt sauber hin in einer Qualität, wo auch die nachfolgenden Systeme eben mitarbeiten können.
Ja. Wir haben noch eine Frage reingekriegt, habe ich jetzt gerade.
Ja, ich sehe die alle, ich nicht. Toll.
Visuelle Inhalte personalisiert ausspielen, Bilder und Videos gezielt aus Zielgruppen auf Zielgruppen abstimmen. Passiert das schon? Ist das geplant? Sind genau dafür nicht KI-Agenten geeignet? Generierung und Workflow als Inhouse, wahrscheinlich als Alternative zu Inhouse-Produktion. Oder einfach nur als Inhouse-Produktion?
Eine Generierung und Workflow als Inhouse-Produktion, ist das möglich, lese ich daraus. Ne? Kann man das selber bauen oder worauf muss man unterstützen? Ne? Ja. Also genau, also ich bin da nicht blank, aber in dem Sinne, die Umfelder, in denen ich zuletzt war, die nutzen genau die Workflow-Möglichkeiten, um Prozesse vor Auslieferung besser abzubilden, effizienter zu gestalten und hiermit repetitive Aufgaben zu reduzieren. Wo ich es am stärksten mitbekommen habe, ist im Social-Media-Bereich. Ja, dass hier auch die Content-Generation, ob Videos oder Bilder-Content für die Postings, dass die eben generiert werden und auch mittels Automation bis, ja, oft ist es die Hürde, in die Integration in die Kanäle dann zu direkt automatisiert zu bekommen, aber quasi bis zur Freigabe weitestgehend zu automatisieren und bezüglich der Personalisierung so möglich zu machen, zumindest segmentbasiert. Ja, weil auch irgendwo muss der Match wiederum stattfinden zur Personal ID oder zum Unique Identifier. Und genau, auch das habe ich in Beispielen schon gesehen, dass da dran gearbeitet wird. Das bedeutet aber auch, dass die KI-Agenten in einem datenschutzpassenden Umfeld, Tech-Umfeld und Datenumfeld auch integriert sind und aufgebaut sind, dass hier eben auch die Personal-Information mit bearbeitet werden kann. Und ich glaube fest daran, dass es möglich ist, diese Workflows in-house auch zu generieren, wenn dem die nötige Aufmerksamkeit und Priorität geschenkt wird, weil es braucht einfach die Zeit, das aufzubauen und zu lernen. Die Diskrepanz ist und bleibt das Datenthema. Also heißt, habe ich da für das Umfeld, in dem ich aktiv sein möchte, auch die Daten gut strukturiert oder gut aufgeräumt in der Qualität, in der ich dann auch dem Ganzen Vertrauen schenken kann. Weil das ist natürlich das Thema. Wenn da noch Datenmüll vorhanden ist, dann fällt mir das aus den Fingern. Ich kann das nicht mehr kontrollieren und ich muss sicherstellen, dass das gegeben ist, um eine gute Content-Qualität auch zu gewährleisten.
Ja. Also gerade in der Bildgenerierung, wir erweitern mit KI-Bilder, also wir nutzen Bilder um die Hintergründe, also gerade solche eher emotionalen Bilder, Landschaftsbilder und so weiter, die erweitern wir, damit wir die Formate so haben von unseren eigenen Produktionen. Wir haben jetzt auch gesehen, dass Instagram selber auf Produktpostings die Hintergründe ergänzt. Also das, da haben wir gar nichts mehr damit zu tun, sondern Instagram selber ergänzt Hintergründe und auch Produktfreisteller und so weiter. Ich habe ein Beispiel von Lampenwelt gehört, die oder gesehen, die ihre Bilder ganz, also die ihre Lampen auch tatsächlich mit KI-Hintergründen in Räume hängen, weil das natürlich bedeutend schöner ist, eine Lampe an der Wand zu sehen oder an der Decke zu sehen, als die eben über den Freisteller. Und da kann man sich das besser vorstellen und die generieren das selber. Und im E-Mail-Marketing-Bereich gibt es bereits Tools, die auch ohne KI, aber die auch basierend auf Segmentierung das ganze Thema Bildgenerierung auf Segmenten und dann Textpersonalisierung beispielsweise oder eben auch eher Segmentierung anbieten. Also da gibt es schon die einen oder anderen, die das durchaus machen. Genau.
Ich stelle gerade mit Schrecken fest, wir haben ja nur noch 10 Minuten. Jetzt stelle ich eine typische Betriebswirtin-Frage. Nämlich nach den KPIs. Aus eurer Sicht, welche KPIs sind denn besonders geeignet, um Erfolg von personalisiertem Marketing tatsächlich zu messen? Ja, ist natürlich eine Frage, die viele Antworten zulässt, aber vielleicht erzählt ihr einfach mal, wie ihr es macht und mit welchem Erfolg ihr die eingeführt habt.
Ich fange einfach an. Gut, dann mach du, Julia, los geht's.
Okay. Also im Im E-Mail-Marketing messen wir den, also ich mache es ganz konkret, ohne Umschweife, im E-Mail-Marketing messen wir den Umsatz pro Send-out. Wir sagen, das, was wir an Relevanz steigern wollen, müssen wir am Ende sehen, in genau dieser Metrik. Und sicherlich nehmen wir uns entlang des KPI-Trees sozusagen die Submetriken vor, gucken, wie viel wurde eigentlich geklickt und was ist dann darauf passiert. Auf Basis der anhand der Klickerbasis und nicht anhand der Send-Out-Basis. Aber das Ziel ist am Ende, dass jede Nachricht, die wir verschicken, an Wert gewinnt und genau, gegebenenfalls auch zu Abstrichen an Reichweite, damit hier eben die Relevanz individuell hochgeschrieben wird. Bezüglich generellem Personalisierungsansatz sehe ich halt auch den gesamten KPI-Tree nochmal. Was will ich am Ende eigentlich erreichen? Und mir geht es nicht um Personalisierung um jeden Preis, sondern mir geht es darum, relevant zu sein. Mir geht es darum, dahin zu kommen, dass das, was ich kommuniziere und anbiete, einen Wert bringt für denjenigen, der es nutzt. Das ist natürlich ein hoher Anspruch und ich glaube, das ist auch echt eine Gap zu schließen und eine Herausforderung, genau nur das zu machen, weil am Ende willst du nicht auf Reichweite und Kommunikation und so weiter verzichten im Marketing. Das ist ja so ein bisschen unsere Daseinsberechtigung. Aber das ist am Ende das Ziel, ja, also Relevanz zu stiften. Und wenn ich das schaffe, einen Mehrwert zu schaffen in der Art und Weise, was ich kommuniziere, wenn ich inspirieren kann, wenn es gefällt und wenn es passt, dann schaffe ich es doch auch, den Nutzer zu halten und zu sagen, am Ende soll die Auswirkung auf den Customer Lifetime Value sein. Weil das jetzt nicht realistisch ist, das immer zu messen und auch konkret in Maßnahmen zu sehen, dann ist es vielleicht wenigstens das Wiederkaufverhalten oder Wiederbesuchverhalten und das Engagement, was da ist. Das heißt, zweite KPI, und jetzt habe ich es runtergebrochen, wo will ich eigentlich hin? Dieses Ziel, das muss ich schon setzen, finde ich, dass der CLV oder kein Churn oder wenig Churn zu Engagement Rate. Also wenn ich jetzt kein Revenue per Send-Out Steigerung sehe, dann wäre es schon gut, wenn meine Nutzer mit meiner Marketing Möglichkeit oder Personalisierung mit dem Angebot aktiv bleibt. Und das ist dann eine Secondary Metric.
Ja, klingt sehr vernünftig.
Ich würde sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, was wir versuchen zu tun, ist Kontrollgruppen zu nutzen. Nicht immer nur zu gucken, wie war es von gestern auf heute, sondern wirklich aktiv Kontrollgruppen uns immer wieder zu leisten, auch im Kontext. Wir haben eine permanente Kontrollgruppe, die wird aus aller Kommunikation ausgeschlossen, sodass wir den Gesamtdrift unserer E-Mail-Kommunikation oder CRM-Kommunikation, da ist auch noch Print dabei, mit messen können und eben auch den Nachweis haben, dass das, was wir da tun, funktioniert. Ja. Genau. Und ansonsten haben wir vielleicht noch ergänzend die Registrierungsrate, also wie viele unserer Kunden, die bei uns kaufen, kann ich denn eigentlich anschreiben und kontaktieren, weil nur bei denen kann ich mit Personalisierung überhaupt was tun, mal abgesehen von Shop-Personalisierung.
Absolut, ne? Und ich glaube, das bleibt nicht aus. Wir brauchen überhaupt Möglichkeit zu interagieren und ein Profil, auf das wir passend Relevanz schaffen können. Wenn der Content nicht gegeben ist oder die Daten nicht vorhanden sind, um das zu schaffen, entweder qualifiziert das dann unseren User nicht im Rahmen der Personalisierung berücksichtigt zu werden, oder wir denken uns was aus, womit wir im Default sozusagen passend kommunizieren können. Aber genau. Also das heißt, das müsste eigentlich auch noch eine Metrik sein, dass man sagt, von meiner gesamten Nutzerbasis, die da ist, wie viel Prozent davon kann ich eigentlich qualifiziert in die Personalisierung integrieren? Und wie kann ich da hinkommen, das zu erhöhen?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, ja. Über den machen sich viel zu wenig Unternehmen Gedanken. Bin sehr dankbar.
Wir haben eine Frage zu Konstanze konkret. Wir würden gerne auch mit Kontrollgruppen arbeiten, die wir teilweise ganz aus der Kommunikation rauslassen, aber stoßen hier auf Unmut seitens des Managements. Es können ja kaufbereite User in den Ausschlussgruppen sein. Wie habt ihr das durchgeboxt?
Es ist immer die Frage, wie datenbasiert willst du dein Unternehmen steuern? Wenn du nicht wissen willst, was der Effekt von CRM ist, dann braucht man keine Kontrollgruppe. Aber dann kriege ich eigentlich auch relativ schwer die großen Investments, die da doch dann hinterhängen, an Datenbanken, an Tools und so weiter verargumentiert. Wir haben eine relativ kleine Kontrollgruppe, das sind bei uns 2% aller User, wir haben sie erst letztes Jahr eingeführt. Wir haben von der Gesamtdatenbank 2% rausgeholt, und zwar querbeet. Und wir holen jede Woche 2% raus. Wenn wir es nicht so machen, dann bekommen wir keinen Querschnitt. Was wir allerdings machen, ist, wenn ein Kunde sich im Kundenservice meldet, sagt, also ich habe mich schon angemeldet und ich kriege einfach keine E-Mails von euch, dann holen wir sie aus der permanenten Kontrollgruppe raus. Wir hatten das auch bei Hugo Boss, und da kam es immer wieder aus den Stores, die dann gesagt haben, also das ist so ein guter Kunde, können wir den nicht aus der permanenten Kontrollgruppe holen. Das haben wir nicht gemacht. Also wenn der Kunde sich nicht aktiv beschwert hat, dass er keine E-Mail-Kommunikation hat, also nur der Mitarbeiter das gerne gehabt hätte, dann haben wir das nicht bekommen. Und die Beweislage ist nachher so eindeutig, dass wir dadurch eigentlich unser Management jeweils überzeugt hatten. Mhm. Ja, aber ich kann auch verstehen, dass wir haben immer wieder Diskussionen, auch Teilverteiler, Vollverteiler, können wir das jetzt nicht einfach an alle schicken? Dann kriegt's doch jeder, statt dass wir irgendwas segmentieren, das ist im Prinzip die gleiche Diskussion.
Es ist immer gefährlich, wenn man dann Preisangebote rausschickt an Kunden, die eigentlich so kaufen würden. Da macht man sich die Marge kaputt. Wenn es ein cooler Kunde ist, warum soll ich dem dann ein Preisangebot schicken? Der kauft ja sowieso. Ja. Und ich glaube, über solche Argumente kann man dann auch das Management überzeugen, weil da geht es ja tatsächlich um Geld, was verloren geht, wenn man da nicht die richtigen Preise einbringt.
Absolut. Also wir hatten hier letztes Jahr einen Tool-Switch. Wir sind auf Braze gewechselt als Kampagnenmanagement Automation. Und in dem Zuge haben wir konsequent die Kontrollgruppen implementiert. Es gibt also eine zentrale Kontrollgruppe und pro Automation Kontrollgruppen und auch je Versand inklusive Testing. Was bedeutet das? Für bestimmte Zeiträume sind bestimmte Kunden geblockt. Wir haben aber ein System, auch, also das bietet jetzt auch das Tool an, dass wir wieder einphasen und das rollierend passiert. Das heißt, wir haben immer unsere Baseline einer Kontrollgruppe und können die zeitversetzten Uplifts relativ individuell auch analysieren, haben dafür ein Uplift-Reporting automatisiert, sodass wir das wirklich transparent sehen. Und damit kann ich natürlich genau die Transparenz schaffen, die es dann auch braucht. Und dieses Reporting ist frei, also das heißt, da kann auch jeder drauf gucken. Macht natürlich nicht jeder, aber es ist ein wichtiges Argument, im Blick zu haben, wie groß ist mein Ausschluss und gegebenenfalls die verpasste Opportunity, aber dann natürlich auch, wie groß ist jetzt der Uplift. Hätten wir das nicht, hätten wir zum Beispiel nicht vor ein paar Wochen festgestellt, Mensch, wir haben hier keinen Uplift mehr. Das funktioniert also nicht mehr. Ja, der Anspruch unserer Userbasis oder unser Content hat sich verändert. Jetzt ist aber dringlich Zeit, etwas zu tun. Ja, und das ist sehr wichtig auch als Monitor dafür, was gezielt in Kampagnen funktioniert oder nicht. Und dann natürlich auch overall.
Ja.
Wo Constanze das auch gesagt hat.
Ja, immer. Bin sehr zufrieden mit unserer Diskussion. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Ich möchte noch ganz schnell zusammenfassen, was wir denn heute gehört haben. Also Personalisierung ist nicht nur ein technischer Trend, es ist was Kulturelles, was Strategisches und natürlich, es bildet einen technologischen Wandel ab. Aber wie so immer bei KI-Themen oder bei Digitalisierungsthemen, es braucht den Mensch, um das Ganze vorzudenken, es braucht ein grundsätzliches Verständnis, und was mir sehr gut gefallen hat, immer an den Kunden denken. Was will der Kunde? Was braucht der Kunde? Und wie kann ich den Kunden für mich gewinnen? Wie kann ich ihn inspirieren? Wie kann ich ihn mitnehmen auf der ganzen Reise? Das war für mich heute ein sehr schönes Learning aus dieser Session.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Managementberaterin Karin Bacher, Constanze Geismayer, Teamlead CRM bei den Bergfreunden, und Julia Skrobeck, CRM-Consultant von und bei Clever Act. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.